Guten Abend bei Alles Lab, eurem Lab-Podcast, der heute etwas fremdelt. Wir gehen immer noch in der Fantasy, aber in die Warhammer-Fantasy. Das wird heute unser Thema sein. Ich werde vermutlich sehr häufig versucht sein, Häresie zu schreien. Seht es mir nach, wenn die Alex vermutlich jeden zweiten meiner Sätze, die damit beginnen, einfach hart rausschneidet. Aber naja, es wird euch nicht stören. Ich habe einen tollen Co-Host. Hallo Alex.
Hi Tom.
Und wir haben eine wundervolle Gästin zu dem Thema. Hallo Kerstin.
Hallo ihr beiden.
Hi Kerstin.
Ich muss es fragen, warum bist du zum Warhammer Fantasy gegangen und hast jetzt nicht gesagt, ja, die Mittellande sind eigentlich ganz nett, da möchte ich eigentlich häufiger spielen. Das ist super, kein geschlossenes System, Open World, geil. Warum Warhammer Fantasy?
Ja, du hast es ein bisschen mit in deiner Frage drin. Ich liebe es, weil es halt ein einigermaßen geschlossenes Setting ist. Also ich habe bei Open World immer so ein bisschen das Problem, wenn dann jemand daherkommt und sagt, ja hier der Baron so und so oder ich komme aus den und den Landen oder dieser Gott, dem gehöre ich an, dann ist es immer ein bisschen ein Glücksspiel, ob die gegenüberspielende Person das halt auch versteht. Also mit Sicherheit kann man sich vorstellen, dass ein Baron immer noch ein Baron ist, aber man kann vielleicht dann mit der Baronie, mit dem Gott und so weiter halt nicht so viel anfangen, weil halt jeder sich sein eigenes Setting so ein bisschen baut. Und Warhammer ist halt insofern sehr schön, weil es halt geschlossen ist, weil es super viel zu lesen gibt, super viele Informationen. Und wenn ich da sage, hey, ich erzähle dir jetzt hier, ich habe mal ganz weit aus der Ferne den Karl Franz gesehen, den Imperator, dann weiß jeder, was gemeint ist. Dann ist das nicht einfach nur ein Name, den ich nenne und worunter sich keiner was vorstellen kann, sondern jeder in dem Setting denkt sich, oh wow, krass, also der Karl Franz, den hast du aus der Ferne mal gesehen. Das ist aber schon richtig cool. Und deswegen mag ich diese geschlosseneren Settings gerne. Und bei Warhammer, also Warhammer im Speziellen, mag ich halt, weil es auch ein düsteres Setting ist. Also es ist keine fröhliche Fantasy-Welt, sondern das ist halt ein richtig hartes Leben, was die Leute da führen, weil die sich halt permanent im Krieg befinden. Und das spiegelt sich halt auch wieder. Also es spiegelt sich in der Art und Weise, wie Charaktere geschrieben sind, wieder, in der Art und Weise, wie man sich verhält, was so passieren kann. Und ja, ich mag die Welt einfach. Sie ist super spannend, super faszinierend und man kann trotzdem alles Mögliche in dieser Welt spielen.
Ich würde ganz vorne anfangen für kleine Alexe, die mal so tut, als ob sie noch nie was von Warhammer gehört hat. Also wenn ich jetzt Warhammer höre, denke ich eher an Computerspiel und so. Oder das Zweite, was mir in den Sinn kommt, ist Sigma. Und dann endet mein Wissen, da versandet das schon. Magst du einmal für Hörende kurz mal umreißen, was man sich unter diesem Warhammer-Fantasy-Universum vorstellen kann?
Also Warhammer kommt ja vom Tabletop. Es gibt diese kleinen Figuren, früher waren die mal Zinn, dann wurden sie irgendwann Plastik, wo dann ganz viele total talentierte oder auch weniger talentierte Menschen da gesessen haben, die angemalt haben und dann auf so einem großen Feld angefangen haben, Krieg miteinander zu spielen. Also sehr strategisch, sehr taktisch und es gab so verschiedene Einheiten. Und zu diesem Tabletop sind halt Armeebücher rausgekommen. Das heißt, das Ganze kommt aus einer sehr aus dem Gedanken, dass man ganz viele Gründe braucht, sich gegenseitig auf die Nase zu hauen. das heißt, man hat so verschiedene Fraktionen. Natürlich gibt es die Menschen, einmal halt natürlich die Imperialen, dann gibt es halt die Bretonen, die man so ein bisschen ja Hochmittelalter französisch irgendwie interpretieren kann. Aber es gibt halt natürlich auch ganz viele andere Völker. Es gibt halt Zwerge, es gibt Orks, es gibt das Chaos, also die Korrumpierten sozusagen. Und noch ganz, ganz viel mehr, also spannende Rattenwesen, die Skaven. Und nach und nach hat halt Games Workshop damals immer mehr Völker mit reingebracht und immer mehr Add-ons geschaffen. Aber der Grundgedanke ist halt, dass sich diese Völker alle ständig miteinander im Krieg befinden. Oh ja. Und es gibt ganz viele Gründe, sich gegenseitig auf die Nase zu hauen. Also das ist der ursprüngliche Gedanke. Und dann wurden daraus später irgendwelche Games am Rechner. Dann gab es auch, ich glaube, irgendwie Pen and Paper gab es im Warhammer-Universum. Und irgendwann ist das Ganze halt natürlich auch in die LARP-Welt geschwappt. Das heißt, der Gedanke ist halt ein sehr kriegerisches Tabletop, was jetzt irgendwie dann transportiert wird, um es in einer LARP-Welt darzustellen. Beantwortet das so grob deine Frage?
Ja, ich habe gerade gemerkt, dass natürlich ich vergessen hatte, dass natürlich Skaven und das Chaos, und den haben wir natürlich auch gespielt früher, stimmt, dass das auch Warhammer-Hintergrund ist. Das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Und ich glaube, den einen oder anderen Ex-Menschen, den ich getroffen habe, könnte wahrscheinlich auch Warhammer-Hintergrund gehabt haben.
Mhm. Es gibt ja noch denn die Elfen, die Dunkelelfen. Also es gibt unfassbar viele Völker. Und auf vielen Cons begegnet man auch immer mal wieder Leuten, die halt Teile dieser Welt irgendwie darstellen.
Einigt ihr euch auf eine bestimmte Zeitlinie?
Also es kommt ein bisschen drauf an. Da, wo ich meistens spiele, haben wir uns drauf geeinigt, dass Age of Sigmar und das ganze Endtimes-Thema nicht stattgefunden hat. Also wir, das ignorieren wir einfach, weil uns die Welt davor halt so gut gefallen hat und weil uns die Bücher und die Beschreibungen davor so gut gefallen hat, dass wir halt gesagt haben, okay, nur weil jetzt GW irgendwie neue Figuren rausbringen und verkaufen will, wir blenden das aus unserem Spiel sozusagen. Wir finden die Zeit davor besser darstellbar.
Mhm. Genau, ich glaube 2000, vor 10 Jahren oder so wurde Age of Sigmar rausgebracht und da seid ihr sozusagen noch nicht, ihr spielt mehr in der vorherigen Welt.
Ja, genau.
Ja. Und auch vom, ich will nicht sagen historisches Setting, das gibt es natürlich nicht historisch, sondern, aber ich habe gehört, dass es auch im Spätmittelalter irgendwo angesiedelt ist.
Ja, genau. Also die, gerade die Imperialen, die sind eher so von der Darstellung in der Zeit der Landsknechte. Die Bretonen sind eher so ein bisschen Hochmittelalter. Also die haben diese fetten, gepanzerten Pferde, diese großen Plattenrüstungen. Also die sind so die typischen Ritter, wie man sie sich vorstellt. Und das, im imperialen Bereich gibt es halt auch dann schon Schwarzpulverwaffen, also Kanonen und Pistolen und sowas. Mhm. Ne? Also auch innerhalb der Warhammer-Welt gibt es nochmal so ein bisschen verschiedene Epocheneinflüsse bei den Völkern.
Mhm. Als jemand, die total geprägt ist, wenn ich das Imperium höre, habe ich Star Wars im Kopf. Ist das ähnlich negativ konnotiert oder ist das ein ganz anderer Ansatz?
Es gibt Parallelen. Also beim Imperium schwimmen ja immer so ein bisschen auch so Begriffe mit. Ne? Also das Warhammer-Imperium steht halt auch für Struktur, für Ordnung, für Disziplin, für Gradlinigkeit, sehr wenig abweichen vom eigentlichen Weg. Und das findest du halt beim Star Wars-Imperium ja auch. Ne? Also die sind ja total straight in, was sie wollen, und sie rennen aufs Ziel zu und alles andere wird als nicht relevant bezeichnet. Also es gibt da schon einige Parallelen, möchte ich sagen. Und ich bin halt jemand, der auch tatsächlich beides in einem LARP-Setting bespielt. Da kann man sich ein bisschen aneinander orientieren, was bestimmte Dinge angeht, ja.
Wenn du sagst beides, meinst du das Imperium auf der einen Seite und was ist auf der anderen?
Mit beides meine ich, ich spiele sowohl im Star Wars einen imperialen Charakter im LARP als auch bei Warhammer.
Das Imperium hat es dir angetan.
Ja, ich sage mal ganz scherzhaft, ich diene in sehr vielen LARP-Universen einem Imperator. Das ist tatsächlich so. Also, ja. Ich spiele ja auch 40K, also im Prinzip die Zukunftsversion. Und ja, also es zieht sich irgendwie ein bisschen durch meine LARP-Charaktere, das stimmt schon.
Mhm. Gibt es, also wenn es ein Imperium bei Warhammer gibt es auf der anderen Seite auch sowas von wie Rebellen auf der anderen Seite? Oder ist das schon so ein anerkanntes System zu sagen, ja, das ist halt die Welt, in der wir leben?
Das kommt ein bisschen drauf an, von welcher Seite man das betrachtet. Also die Imperialen selbst kennen halt das Imperium. Also es gab ja nach jetzt steige ich sehr tief ins Lore ein, nach der Schlacht am Nachtfeuerpass hat ja Sigmar die Völker geeint. Also vorher waren die ganzen menschlichen Völker eher so Stämme, die so alle ihr eigenes Ding gemacht haben und sich verzweifelt versucht haben, gegen eine Ork-Invasion zu wehren, und haben dann irgendwann ja, sich immer in so kleinen Scharmützeln verloren. Und Sigmar war der Erste, der gesagt hat, boah, ey, Leute, das funktioniert hier nicht, wenn hier jeder sein eigenes Süppchen kocht. Wir müssen jetzt hier mal zusammenarbeiten. Und der hat sozusagen aus diesen ganzen kleinen Völkern ein Imperium gegründet. Der gilt als der erste Imperator und ist ja dann später zum Gott aufgestiegen. Und deswegen kennen die Imperialen zumindest nur diese eine Staatsform, sage ich jetzt mal.
Ja, klingt ja nach einer steilen Karriere, ne? So Mensch, Imperator, Gott. Ich meine, die Karrierechancen bei euch scheinen relativ gut zu sein.
Ja, aber das ist ja schon einige Jahre her.
Okay.
Wie ist das, wie kann ich mir das Spiel auf LARP in der Warhammer Fantasy vorstellen? Auf der Nicht-Chaos-Seite. Macht das leichter? Ich glaube nicht. Auf der Menschenseite.
Auf der Menschenseite. Also Bretone habe ich tatsächlich noch nie gespielt, deswegen kann ich euch vor allem Aussagen zur imperialen Darstellung geben. Es ist sehr militärisch. Es ist sehr viel Soldatenspiel, weil das halt einfach den Großteil der imperialen Bürger im weitesten Sinne ausmacht. Also dieses Imperium seit der Gründung und davor auch befindet sich permanent im Krieg. Das heißt, Soldaten zu haben, Soldaten zu strukturieren, zu ordnen, ist immer eine hohe Priorität. Und die Soldaten sind meist halt dann entsprechend in Regimentern irgendwie gesammelt. Das heißt, es gibt einen Weibel, der dann halt irgendwie seine Soldaten hat und die Verbände werden dann entsprechend koordiniert und auch die ganzen Kämpfe sind meistens sehr, sehr strukturiert und geplant und taktisch, weil halt ganz viele Warhammer-LARPer auch gerne Warhammer-Tabletop spielen. Aber wie wir das alle wissen, im LARP, es funktioniert immer nur bis zur Aufstellung, dass das strukturiert und geordnet ist. Danach gibt es immer heilloses Chaos und das ist auch gut so. Weil wir wollen ja nicht gewinnen, wir wollen es ja nur schön darstellen. Genau, und dementsprechend, wenn man jetzt, also von Con zu Con ist es verschieden, je nachdem, wie viele Spieler da sind. Es gibt Cons, da sind, keine Ahnung, auch durchaus mal 150, 170 imperiale Charaktere da. Da ist es halt sehr cool, das in Regimenter zu strukturieren. Die Regimenter haben eigene Farben, meistens von den Provinzen, wo sie herkommen. Man kann anhand der Bewaffnung der Regimenter kann man ein bisschen ablesen, aus welcher Provinz sie kommen. Da gibt es ganz unterschiedliche Gattungen. Da gibt es von Armbrustschützen zu Leute, die wirklich auf Con eine riesen Kanone mitschleppen, weil sie halt nur eine Kanoniere darstellen wollen. Dann gibt es halt die einfachen Fußsoldaten. Dann gibt es die schwere Infanterie. Dann gibt es die Bienenhandkämpfe. Also es gibt halt auch wieder angelehnt an das Tabletop, wo es so verschiedene Einheiten mit verschiedenen Stärken und verschiedenen Fähigkeiten gibt, versuchen die Leute das dann halt auch ins LARP zu transportieren. Das heißt, sehr, sehr viel ist Soldatenspiel und Darstellung von coolem Soldatenspiel. Und natürlich auch abends, ne? Also Soldaten, die zusammensitzen im Feldlager und sich Geschichten erzählen und Späße machen und Wachdienst schieben und sich gegenseitig auch mal ein bisschen in die Pfanne hauen. Also das ist sehr, sehr viel. Und du hast aber natürlich auch vereinzelt Rollen, die entsprechend diese ganzen Soldaten versuchen zusammenzuhalten. Also vom Weibel aufwärts gibt es dann, zumindest bei uns, gibt es dann noch Regiments, also Verbandsführer, die halt dann mehrere Regimenter unter sich vereinen. Und wir spielen zum Beispiel mit den 170 Leuten, spielen wir einen Baron hoch. Und das ist auch eine realistische Darstellung. Also unser Chef ist der Baron, der militärische Chef. Und der sagt uns, wo es hingeht und gibt dann entsprechend die Befehle immer schön wasserfallartig runter an die entsprechenden Zuständigen, die dann ihre Leute wieder koordinieren und dann versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen die Befehle des Barons umzusetzen.
Hat der rein zufällig eine dargestellte Frau?
Der hat eine dargestellte Frau, ja.
Okay, dann weiß ich, von wem du sprichst.
Ja, natürlich.
Sehr gut.
Nein, wir haben einen Baron und seit drei Jahren haben wir jetzt auch eine Baronin, was ganz gut ist. Wir haben dann entsprechend auch ein bisschen Schergen und Mundschenk und ein bisschen Spiel da drumherum. Und natürlich gibt es dann auch noch den ganzen klerikalen Bereich, also die ganzen Soldaten. Wie man das so kennt, viele Völker, die, also auch reale Völker, die viel Krieg erlebt haben, haben meistens auch immer eine sehr starke Verbindung zu irgendeiner Glaubensrichtung. Und im Warhammer ist es halt auch so, dass wir sehr, sehr viele verschiedene Götter haben. Viele denken immer nur an Sigma. Das ist auch das, was häufig geschrien wird und auch in vielen Symboliken so da ist. Und das ist halt auch die Staatsreligion. Also das ist von dem Imperator Karl Franz vorgeschrieben. Aber es gibt noch unfassbar viele Götter daneben. Also es gibt den Gott Mord zum Beispiel, der Herr der Träume und der Toten. Das heißt, ein jeder Imperialer weiß, wenn er irgendwann mal stirbt, wird er zum Mord gehen. Das heißt, man versucht sich während seiner Lebenszeit mit diesem Gott gutzustellen. Dann gibt es Myrmidia zum Beispiel, Göttin der Taktik und dem guten Waffenumgang. Das wäre jetzt zum Beispiel etwas, was jemand anspricht, der für die Koordination auf dem Feld zuständig ist. Dann gibt es Shalia. Shalia ist für die Verwundeten sozusagen da. Also eine sehr Heilung und Gnade ausgerichtete Gottheit, die natürlich dann auch dafür da ist, wenn man aus dem Kampf zurückkommt und halt Hilfe sucht. Ne? Also wir haben auch viel mehr Götter, aber natürlich, wenn man halt für Karl Franz oder für den Baron oder für irgendwen in die Schlacht zieht, wird halt meistens Sigma angerufen, manchmal auch dann noch Ulrich, je nachdem, ist halt auch der Gott des Winters, der Wölfe und des Kampfrausches sozusagen, also viele finden auch da noch irgendwie einen Anschluss. Also es ist ein sehr, sehr tief ausgearbeitetes Setting. Und das Schöne ist halt, jeder findet sich darin wieder. Also wenn ich jetzt irgendwie zu Ulrich bete, dann wissen alle Umstehenden, was ich da gerade tue und was ich damit erreiche. Und deswegen liebe ich das so, ein geschlossenes Setting zu bespielen, weil man diese Dinge einfach nicht mehr erklären muss und weil dann auch viel mehr Tiefe bei den umstehenden Spielern ankommt.
Das heißt aber, Spielende oder auch Neuspielende kommen in einen sehr festen Rahmen schon rein. Oder wo siehst du vielleicht die Mitgestaltungsmöglichkeit, außer bei seinem eigenen Charakter?
Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, auf jeder klassischen Fantasy-Con gibt es sehr viele Kämpfer. Und nicht alle diese Kämpfer entsprechen demselben Typus oder demselben Archetypen. Das heißt, innerhalb dieser Gruppe, ich baue mir einen Kämpfer oder in diesem Fall einen Soldaten, hat, glaube ich, jeder noch so viel Spielraum und so viele Möglichkeiten, seinen eigenen Charakter zu gestalten. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten, sich kreativ auszutoben. Es ist jetzt schwierig, eine neue Provinz zu erschaffen.
Ja.
Oder schwierig, eine neue Baronie zu erschaffen, die es so nicht gibt. Mhm. Da müsste man sich dann schon mit den Anwesenden darauf einigen. Könnte aber bei eingefleischten Nerds vielleicht auch auf Widerstand stoßen.
Ja, klar. Sind die Hauptspielende Volk bei euch, sind das Menschen oder gibt es durchaus auch andere, du hast ja schon Rassen genannt oder Völker genannt, würde ich lieber sagen. Mhm. Sind die auch begehrt oder werden die eher zurückgehalten?
Also ich kenne vor allem Leute, die tatsächlich imperiale Charaktere darstellen. Ich kenne auch Leute, die zum Beispiel mal ein Sklavenkostüm gebaut haben oder ich kenne auch ein paar wenige Elfen, die zum Beispiel auch Warhammer-Elfen darstellen oder auch genauso bei den Orks. Also bei den Orks ist ja halt das primäre Setting hier diese ganze Herr der Ringe Tolkien-Hintergrund. Aber es gibt auch da Orks, die sagen, ich will mich an dem Warhammer-Setting orientieren. Da gibt es so vereinzelte Leute. Was sehr, sehr stark auch Warhammer geprägt ist, sind die Horden des Chaos, also die Chaoten, die halt entsprechend da auch versuchen, von den dunklen Chaosgöttern aus dem Warhammer-Universum halt entsprechend Anhänger, Kultisten und auch Champions darzustellen. Also da sind auch ganz klar die Symboliken erkannt. Und das sind dann auch komplette Themenlager. Also die haben sich darauf geeinigt, wir bespielen konsequent Warhammer-Hintergrund und haben ihr ein komplettes Lager darauf ausgelegt.
Ich frage jetzt mal ganz bewusst nicht nach dem großen Unterschied zwischen Warhammer-Orks und Herr-der-Ringe-Orks oder irgendwas, weil das Thema Orks, wir warten ja noch drauf. Übrigens einen Aufruf an alle die draußen, vielleicht noch mehr Orks-Spielende oder so. Falls ihr dazu was sagen wollt, dann gerne an Tom schreiben. Ja. Das nur zwischendrin. Okay, also die Welt, ich merke das schon, die ist schon sehr komplex und aber halt auch sehr klar strukturiert. Das heißt, da gibt's dann wenig, wo du denkst, hä, von was redet der jetzt? Oder, oh, jetzt muss ich mich mal nochmal neu erkundigen, nochmal neu orientieren. Sondern ihr habt dann schon eine sehr klare Spielplattform, die euch dann zusammenbringt.
Genau. Und das ist halt auch super immersionssteigernd, ne? Also wenn ein imperialer Soldat ins Lager kommt und sagt, oh Gott, ich wurde von einem Chaoten berührt, dann weiß jeder, oh fuck, wir haben jetzt hier wirklich ein Problem. Also das muss dann auch nicht mehr erklärt werden.
Und ihr sagt dazu
Dann.
Chaoten, das finde ich sehr witzig.
Ja.
Stirbt er dann, wenn er vom Chaos berührt wurde?
Also das ist immer im Opferrolle, ne? Also das
Ja.
Opfer entscheidet, was passiert, aber zumindest sollte man mal zu einem Priester gehen oder wirklich ganz fleißig beten und vielleicht hat man ja noch irgendwie eine Fläschchen mit geweihtem Wasser irgendwo rumliegen, weil das ist echt, das ist schon sehr, sehr fies.
Genau. Also magst du einmal ganz kurz das Konzept des Chaos im Sinne von Chaoten? Sind das jetzt ne? Also nur für die Leute, die das vielleicht noch nicht gehört haben, was das Chaos ist.
Also ursprünglich aus dem Tabletop ist es halt auch wieder ein Volk, was man spielen kann. Im Warhammer Chaos-Universum gibt es verschiedene Chaos-Götter, die auf unterschiedliche Art und Weise Einfluss nehmen auf die Menschen oder Zwerge oder was auch immer in dieser Welt. Also es gibt auch Chaos-Zwerge zum Beispiel. Und diese Götter sind halt, haben unterschiedliche Arten und Weisen, Leute zu beeinflussen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal klassisch Khorne nimmt, das ist der Gott des Kampfes, der Wut, ja auch übermäßigen Gewalt und Brutalität sozusagen. Das heißt, wenn man jetzt einen kämpfenden Charakter spielt, dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man vielleicht nicht zu sehr in die Richtung unnötige Gewalt und Exzess in diese Richtung geht, um nicht halt vielleicht zufällig Korne zu unterstützen. Dann gibt es halt, oh, bei den Chaosgöttern bin ich nicht so firm, aber Tsinch zum Beispiel ist halt ja derjenige, der über Wissen verführt, du willst immer mehr wissen, du gibst dich nicht zufrieden mit dem, was du weißt, da muss noch mehr sein. Das ist auch eine sehr ungesunde Art und Weise, sich halt in ein Extrem zu bewegen, halt nach Wissen zu forschen, was man besser unangetastet sein lässt. Also dieses typische böser Doktor-Prinzip oder böser Wissenschaftler-Prinzip, ne? Mit Grenzen überschreiten, um halt das finale Wissen zu erreichen oder Geheimnisse herauszufinden.
Ja.
Gut. Ne? Also um jetzt mal zwei zu nennen und um auch nicht direkt wieder auf Slaanesh zu gehen, weil Slaanesh ist, glaube ich, das, wovon viele Leute eine Vorstellung haben, aber vielleicht auch nicht immer die richtige.
Ja, verstehe.
Ja, ich habe da schon sehr schlimme Darstellungen von Slanesh erlebt.
Ja, aber ich habe auch schon sehr, sehr, sehr gute erlebt, genau. Tatsächlich, also das Chaoslager, von dem ich am meisten weiß, wo ich ja teilweise auch ab und an mitspiele, die haben explizit gesagt, also Slaanesh ist halt Verführung und Exzess und Ekstase. Aber viele Leute sehen da halt eine sexualisiert aufgeladene Geschichte hinter. Aber das muss man gar nicht so spielen. Also es gibt zum Beispiel einen Spieler, der sagt, okay, ich habe meine Ekstase in Essen gefunden. Also das ist dann eine ganz, ganz fiese Darstellung, die Leute auch wirklich ja anwidert oder abschreckt, wenn da halt jemand sitzt, der sich permanent Essen in den Mund schiebt. Einfach nur, weil er nicht genug kriegen will, weil es einfach für ihn das Größte ist, diese Geschmacksexplosion zu haben und permanent zu essen. Also das Thema Ekstase muss nicht immer sexualisiert aufgeladen sein. Da gibt es auch ganz, ganz andere Möglichkeiten, das darzustellen.
Ja, verstehe.
Ja, habe ich mal auf einer Con-Reihe erlebt, die es schon lange, lange nicht mehr gibt. Über 20 Jahre. Ja.
Ihr geht ja wahrscheinlich auch in Gruppen, meldet ihr euch vor Conventions an und die Conventions, nehme ich an, sind nicht immer nur auf Warhammer-Universum ausgelegt. Wie geht ihr damit um, dass ihr quasi auch auf Mittellande oder ähnliche offene Konzepte trefft?
Ja, da hatte ich mal eine Geschichte, wo ich immer noch nicht weiß, ob es jetzt cool war. Vielleicht könnt ihr mir da auch mal eine Einschätzung zu geben. Wir waren mal auf einer klassischen Fantasy-Con und wir hatten einfach unfassbar Bock, die imperialen Charaktere zu spielen und sind dann dahin. Und ich habe da meine Sigma-Priesterin gespielt. Und irgendwie, wir kamen da an, Zelt aufgebaut, ja, hallo, hey, cool, dass ihr auch da seid. Und irgendwie stellte sich heraus, dass dann auch noch ein anderes, größeres Landsknechtlager da war. Und es stellte sich irgendwie raus, am Ende hatten wir gefühlt 100 Leute, die irgendwie Landsknechte und halt Warhammer-Hintergrund bespielen. Mhm. Und naja, als Sigma-Priesterin bin ich schon relativ hoch in der Hierarchie. Also wenn ich was sage, dann braucht man schon einen guten Grund, sich dagegen zu stellen, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich muss halt schon sehr verantwortungsvoll mit dieser Rolle umgehen, um halt auch für die anderen Spieler das Spiel nicht kaputt zu machen. Und wir hatten noch einen Ritter mit dabei und der hat als erste Amtshandlung erstmal dieses andere Landsknechtlager gekauft. So, das heißt, ich hatte de facto 100 Leute mehr oder weniger unter meinem Befehl. Die Bianca war noch da mit ihrer coolen Moorpriesterin und wir beide haben uns gesagt, alles klar, das ist ja schon mal ganz cool. Dann schauen wir doch mal, wo der Plot hier jetzt so hingeht. Und dann kam halt irgendwann dieser Vorstand von dieser Stadt auf uns zu und sagte, ja, ihr müsst jetzt hier gegen den und den Feind ziehen. Und dann habe ich ihn halt angeguckt und gesagt, wir müssen hier gar nichts. Also warum? Warum sollen wir deine Stadt beschützen? Du hast da wilde Magie drin, du hast da irgendwelche Tierwesen drin. Du solltest mir jetzt besser mal einen Grund nennen, warum ich deine Stadt nicht abbrenne. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind halt ein sehr extremes Volk, sage ich jetzt mal, mit sehr extremen Ansichten. Und Dinge, die wir verabscheuen, würden wir auch nicht aufweichen. Also du kannst keinen Imperialen dazu bringen, Seite an Seite mit einem Ork zu kämpfen oder, keine Ahnung, für das Chaos einzutreten oder wilde Magie zu akzeptieren. Das sind Dinge, die gehen einfach nicht in dieser Welt. Damit würde man seinen eigenen Charakter demontieren und so sehr verbiegen, dass er nicht mehr darstellbar ist. Und das ist halt bei manchen, also viele tun das. Es gibt ja auch andere Großcons, die halt keinen Warhammer-Hintergrund haben, wo dann Leute trotzdem gerne ihre Charaktere spielen wollen und dann dahin fahren und meiner Meinung nach das dann auch nicht so wirklich konsequent durchziehen können, weil sonst müssten sie halt wild marodierend durch die Gegend laufen und alles angreifen, was halt nicht menschlich ist. Mhm. Und wenn man dann, wie in meinem Fall jetzt, zu viele ist, also wir haben irgendwie 2/3 der Spielerschaft gestellt und waren dann plötzlich in dieser interessanten Situation, dass wir theoretisch auf der Con angeben konnten, wo die Richtung hingeht, weil die anderen sich uns nicht entgegenstellen konnten. Da muss man schon sehr vorsichtig sein manchmal. Also ich würde so weit gehen zu sagen, dass man Warhammer-Fantasy-Charaktere nicht unbedingt auf jeder Con spielen kann. Und wenn, dann vorher mit der Orga in Austausch treten sollte, damit einige Dinge nicht passieren. Hm. Ich würde noch mal ein Beispiel nennen, um es ein bisschen klarer zu machen. Das ganze Thema Wiederkehren, also Wiederauferstehen in irgendeiner Form, ob jetzt durch einen magischen Baum oder durch ein Ritual oder durch keine Ahnung was, ist für Warhammer Fantasy Charaktere zumindest vom imperialen Glauben her ein echtes Problem. Weil die Imperialen das mit furchtbaren Dingen wie Vampiren oder schwarzer Magie oder mit Chaos, mit irgendwas assoziieren und es auch wirklich nicht im Sinne des Gottes Mors ist, wenn man einmal gestorben ist, dass man wiederkehrt. Also das ist ein riesiges Problem. Und wenn dann auf der Con dieser Mechanismus aber gang und gäbe ist, dass man halt eigentlich gar nicht sterben kann, sondern immer wiederkommt, dann muss man das irgendwie für sich erklären und vor allem auch die Geschichten, die der Charakter dann später erzählt, würden in den Ohren von anderen Imperialen ziemlich gefährlich klingen. Das könnte einen zumindest auch gegenüber einem klerikalen Charakter echt in Schwierigkeiten bringen, wenn man da so freilich, also fröhlich raus erzählt, so, oh ja, und dann bin ich da irgendwie wieder aufgewacht und dann bin ich frühstücken gegangen. Nee.
Ja. Ich kann mir das schwer vorstellen, wenn du auf Spielsysteme triffst, die vielleicht für euer strikteres oder euer Konzept von gut, böse, was halt auch immer, was gerade richtig ist, da die Grenzen vielleicht ein bisschen dehnen. Mhm. Ich hatte es leider auch schon mal gehabt, dass eine Gruppe Sigmariten, ich will nicht sagen, den Plot gesprengt haben, aber zumindest dann halt Requisiten oder beziehungsweise Sachen unterschlagen, also ne, gesichert haben, würde ich mal sagen. Sie haben sie aus ihrer Sicht wahrscheinlich gesichert und gesagt, die geben wir nicht raus. Damit machen die Leute hier nur komischen Kram, aber im Prinzip hatten sie damit einen Plot begraben. Und ne, also wir hatten keine Chance, darüber zu wissen, dass sie es hatten, weil sie haben es natürlich nicht gesagt. Und da war ich ein bisschen frustriert, wo ich denke so, ja, wenn du schon sowas so entwendest, gib uns doch den Spielenden dann die Möglichkeit, vielleicht es rauszuhandeln oder euch zu mopsen oder was halt auch immer. Aber so dieses, oh Gott, wo ist denn dieses Teil hin? Wer hat das denn hinterher im AOT zu hören? Ja, nee, die Gruppe Sigmariten hat es an sich genommen und ist dann abgereist. Das fand ich ein bisschen frustrierend als jemand, die jetzt nicht gezwungen werden möchte, im Sigma-Universum nach den Gegebenheiten sozusagen bewertet zu werden.
Ja, also absolut, aber das ist, glaube ich, ich glaube, dass das kein Warhammer-eigenes Problem ist, sondern dass das generell eine Spielphilosophie ist. Ne? Also man hat ja immer extreme Charaktere. Also ich kann ja auch einen Paladin spielen, der irgendwie sagt, okay, da hier ist irgendwie eine Flasche mit verseuchtem, verfluchtem Blut. Die würde meinen Charakter jetzt aus dem Verkehr ziehen. Ne? Mhm. Das muss ja kein Warhammer-Charakter sein, sondern es muss ja einfach nur jemand, ein Charakter sein, der eine sehr explizite Einstellung zu Dingen hat, sage ich jetzt mal. So, und dann ist es aber meiner Meinung nach ja in der Verantwortung des Spielers, in dem Moment ein bisschen weiter zu denken und zu sagen, ja, mein Charakter würde das tun, aber es ist vielleicht ganz cool für andere, um damit zu spielen. Also stelle ich das jetzt mal hier hin und gehe mal eine halbe Stunde woanders hin oder ich, keine Ahnung, erzähle, dass bitte keiner auf gar keinen Fall in diese Kiste gucken soll, weil da ja fiese Dinge drin sind. Also man kann das ja wieder ins Spiel bringen. Das meine ich. Oder halt Tipps geben. Ne? Und im schlimmsten Fall, ich meine, wenn man zur Toilette geht, sind eh alle irgendwie OT, dann sagt man mal, hey, übrigens, ich habe da noch was liegen, wäre cool, wenn ihr euch das vielleicht wiederholen würdet, weil ich würde es euch nicht geben. Ne? Also auch sowas ist ja mal möglich.
Ja klar, also ich würde mich freuen, wenn trotzdem mit solchen Grenzen, die man für sich selber hat im Spiel oder was heißt Grenzen, will ich gar nicht, das klingt so restriktive, aber mit seinen Spielstandards, die man hat, nicht Spiel beendet bei anderen Leuten, sondern halt trotzdem immer überlegt, es gilt generell nicht für alle, die spielen, wie kann ich Spiel immer weiter, also trotzdem noch weiter generieren?
Ja.
Nur anstatt zu sagen, ich nehme es jetzt raus oder ich hau den jetzt um, also ich würde den jetzt töten und du weißt ganz genau, das ist ein Spielercharakter und wie kann ich trotzdem weiter Spiel generieren und trotzdem eine Bedrohung darstellen oder sagen, das geht gegen meine Überzeugung, was hier passiert oder Das ist eine feine Linie manchmal.
Das ist auch bei Extremcharakteren immer schwieriger, ne? Also ich muss zum Beispiel mit der Priesterin aufpassen, dass ich solche Dinge, also ich habe sehr viel Spotlight auf mir, wenn ich diesen Charakter spiele, weil die Leute halt diesen Charakter als sehr wichtig wahrnehmen in ihrer Welt. So. Das heißt, wenn ich mich dann dahin stelle und sage, ja, hier, diese Blutflasche soll auf gar keinen Fall verschwinden, dann ist das ein bisschen schwierig, ne? Ich würde das dann halt zum Beispiel über andere Charaktere, die mir dann zum Beispiel unterstellt sind, wieder mit ins Spiel bringen. Also man muss immer ein bisschen gucken, dass man mit solchen Aktionen eine gute Balance findet zwischen ich spiele nach außen hin meinen Charakter so, wie ich ihn mir vorstelle und so, wie ich ihn rüberbringen möchte, muss aber trotzdem natürlich den Labgedanken im Kopf behalten und dafür sorgen, dass das Spiel nicht unterbunden wird und dass es irgendwie immer weitergeht. Mhm. Aber da gibt's ja Mittel und Wege.
Ich würde da kurz nochmal einhaken, weil ihr beide jetzt gerade schon das Thema Spezizismus angeschnitten habt. Wie müssen wir es uns vorstellen oder wie dürfen wir es uns vorstellen mit dem Thema, sind das nur Interim-Feinde oder sind das nur Interim-Kontrahentinnen oder seid ihr auch Outtime? Habt ihr dann Stress, wenn Sigmariten-Darstellende auf oder Imperiums-Darstellende auf irgendwie irgendwelche Untoten, also hier diese, wie heißen sie denn, eure Balsamierten, die Khemri oder so, oder irgendwelche, oder irgendwelche Orks oder so treffen. Kommt ihr da, ist das nur in-time? Wie habt ihr das geregelt? Gibt's da irgendwie danach ein Gespräch zwischen den Gruppen? Hey, war gut, das fanden wir scheiße und so weiter? Ja.
Ja, also wir sind da echt viel im Austausch. Ich selber spiele halt zum Beispiel auch einen Chaos-Charakter. Mein Mann spielt beim Chaos. Und also die Chaoten, wir sind alle OT so gut befreundet und flauschig. Also vor jeder Con gehen wir halt noch beim Aufbau immer irgendwie die anderen besuchen, fragen, hey, wie geht's euch? Cool, boah, hast du eine geile Klamotte gebaut, das sieht ja mega gruselig aus. Und natürlich, auch wenn da irgendwie bei Kämpfen, man ist manchmal im Eifer des Gefechts oder man hat nicht gesehen, dass hinter einem jemand stand oder wie auch immer. Es passiert halt manchmal auch mal was Unschönes, aber wir halten es eigentlich so, dass wir die Sachen direkt ansprechen und sagen, hey, du, das war nicht so cool oder hey, ich hätte mir gewünscht, dass du vielleicht in der Situation mich hättest aussprechen lassen, wenn ich meinen Zauber wirke oder irgendwie sowas. Und dadurch, dass wir aber so viel Austausch haben, also super viele Imperiale spielen auch mal einen Chaos-Charakter, allein schon als NSC für die eigenen Leute oder wie auch immer. Und auch andersrum, also sind auch schon Chaoten einfach mal tagsüber, weil deren Spiel ist eher so nachts und im Dunkeln. Ne? Aber tagsüber haben die vielleicht auch mal Bock zu spielen und dann packen die halt ihren imperialen Landsknecht aus und kommen mal bei uns ins Lager vorbei und trinken mal irgendwie was oder kommen zu unserem Markttag oder wie auch immer. Also wir sind da, glaube ich, schon sehr, sehr close, weil wir einfach alle Warhammer-Nerds sind. Also wir lieben das, uns darüber auszutauschen und wir wertschätzen halt einfach auch die Darstellung vom Gegenüber. Und wir wissen halt auch ganz genau, dass die dafür da sind, gerade uns ein cooles Spiel zu generieren und wir wollen halt auch für die ein cooles Spiel generieren. Also gerade auf den Cons, wo ich bin, ist das Chaos nicht NSCs, sondern das sind normale Spieler wie wir auch. Die haben genauso Anspruch darauf, coole Szenen zu erleben. Wir bereiten für die was vor, die bereiten für uns was vor. Hinterher lachen wir alle drüber und sagen, boah, ey, da habt ihr uns aber echt ganz schön ein Ei gelegt und das war super witzig. Und wir haben auch einen Discord-Server zusammen, wo wir Sachen nachbesprechen, vorbesprechen, wo sich auch dann teilweise einfach Gruppen auch gemischt bilden, wo dann zwei Chaoten sagen, hey, wir haben hier eine Idee, dafür bräuchten wir Input von, keine Ahnung, zwei Imperialen. Habt ihr Bock, mit uns da zusammen uns was zu überlegen? Also das ist schon sehr, sehr close.
Wenn es Chaoten auf Cons gibt, gehe ich davon aus, das sind Warhammer, reine Warhammer-Cons oder beziehungsweise gibt es solche?
Reine Warhammer-Cons im Fantasy-Universum gibt es, sind meistens von Spielern organisiert, die gesagt haben, hey, ich habe hier irgendwie Bock für mein Regiment oder für meine Gruppe irgendwie was zu machen und lade mir dann entsprechend noch Leute dazu ein. Das sind dann eher kleinere Settings. Aber gibt es durchaus, ja. Dann gibt es natürlich auch zu den Großcons entsprechende Vorcons wieder, die dann auch im Warhammer-Setting stattfinden. Und die ganzen Regimenter, die sind ja auch teilweise OT so cool befreundet, die treffen sich auch einfach mal so ein Wochenende auf einer coolen Location und spielen halt ein bisschen. Also.
Thema Sterblichkeit. Also wenn wir jetzt natürlich, du hast gesagt, es gibt, man braucht einen guten Grund oder eine sehr gute Erklärung, warum man dann auf einmal auf dem Feld tot da niederliegt und dann wieder aufsteht. Das kann so ein Chaosgott könnte das sein oder Vampire oder ähnliches. Aber wie ist es, wenn ihr das nicht habt? Also wenn man nicht wieder aufsteht? Wie dürfe ich es mir vorstellen, wie viele Landsknechtsklamotten unterschiedlich tauscht ihr durch, weil das ja gefühlte Abreißzettelcharaktere sind im Imperium, von der Sterblichkeit gegenüber anderen Völkern oder Fraktionen?
Ja, das ist die Stelle, wo so ein bisschen der Bruch entsteht.
Okay.
Ne? Also wenn man jetzt mal strikt Warhammer Fantasy anguckt, dann ist der einfache imperiale Soldat leider sehr, sehr wenig wert. Also es gibt genug Menschen und sie sind schnell genug ausgebildet, dass das so ein bisschen, das klingt richtig bitter, aber so dieses Fleisch in den Mixer-Prinzip ist. Also man wirft so lange Soldaten auf eine Situation, bis die Situation gelöst ist. So. Das ist sehr, sehr menschenverachtend. Das ist eine sehr fiese Art und Weise, Krieg zu führen. So. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht darstellen möchten, weil, ne, man hängt so ein bisschen an seinen Charakteren, die bis jetzt einige größere Hersteller auch tatsächlich kaufbare Klamotten hergestellt haben, war da ganz viel Handarbeit, ganz viel selbstgenähte Sachen. Die ganzen Klamotten von den Soldaten, die sind so geil detailliert. Da sind so viele kleine Zinnabzeichen, Stickereien, handgenähte Sachen. Also allein die Sachen sich anzugucken, ist schon fantastisch. So. Ja, und dann tut es natürlich auch weh, so einen Charakter irgendwie abzulegen oder halt dieses hohe Sterbliche auch wirklich darzustellen. Und die meisten lösen das halt dann über wirklich fiese Verletzungen und dann halt Fälscherspiel bzw. Arztspiel oder halt über die klerikalen Charaktere. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ein Sigma-Priester über ein Feld voller Toter läuft, die Hand hebt und sagt, steht alle wieder auf. Ne? So ist es nicht. Das wäre auch ein bisschen Gamebreaker. Aber es kann halt schon sein, dass dann vielleicht mal, wenn jemand wirklich fies getroffen wurde, dann auch mal ein Priester dahin geht und sich niederkniet und um einen göttlichen Beistand betet und dann halt Heilung in irgendeiner Form unterstützt. Also es ist halt einfach so, da ist leider der Lab- und OT-Gedanke wichtiger, dass die Charaktere irgendwie erhalten bleiben. Wobei wir halt auch da schon sehr coole Tode und Begräbnisse bespielt haben. Also wo dann wirklich jemand sagt, hey, ich wollte sowieso mal eine andere Rolle ausprobieren. Ich wäre jetzt auch bereit, meinen Charakter sterben zu lassen. Und da haben wir auch schon richtig tolle Szenen gehabt, die dann auch sehr, sehr viel Spiel im Nachgang noch generiert haben. Also ein Charaktertod ist immer, ist zwar das Ende von dem einen Charakter, aber wieder der Anfang von neuen Geschichten. Und das versuchen wir dann halt auch vom Klerus immer zu unterstützen, dass diese Charaktere dann nicht vergessen werden, sondern irgendwie in Predigten auftauchen, dass es zum Beispiel irgendwie noch einen Ort zum Gedenken gibt, dass wir halt einen kleinen Gottesdienst drumherum machen. Also dass halt Leute auch die Chance haben, mit diesem Charaktertod noch weiter zu spielen.
Stimmt. Ich fiel das gerade nochmal auf. Ich hatte nebenher nochmal ins Internet geguckt und dachte, ach ja, stimmt. Eine Materialschlacht ist mir aufgefallen. Gerade auf einem der größeren Cons, bei dem ich leider nur einmal war, weil er von mir aus gesehen zu weit im Süden ist. Aber die Gewänder und alles, so viel Liebe zum Detail und so farbenreich und wirklich sehr aufwendig, würde ich sagen. Da würde ich halt auch, nachdem ich so viel Arbeit reingesteckt habe, mich auch nicht wie ein Starship Trooper. Nee, Starship Trooper heißen die? Star Trooper. Die halt. Die Männchen in den weißen Uniformen. Mich sozusagen als Kanonenfutter dann vor den ersten Feind schmeißen und sagen: Okay, das war's jetzt. Jetzt mache ich was Neues. Das wäre auch gemein.
Ja, wobei ich auch da schon erlebt habe, dass dann sowas wie eine Mütze oder eine Jacke oder sowas halt einfach auch weitergegeben wird, was wiederum sehr, sehr soldatisch ist, ne? Man hat ja Regimentsfarben und wenn dann halt jemand im Regiment fällt, dann wäre es ja auch nur logisch, wenn dann das Regiment wieder mit neuen Rekruten verstärkt wird. Und teilweise werden diese Sachen in den Regimentern echt weitergegeben, ne? Also dann ist irgendwie derjenige, der dem Charakter sehr nahe stand, trägt dann halt ab da vielleicht die Mütze von dem Verstorbenen oder Abzeichen oder einen Siegel oder sowas. Also die Dinge werden schon weitergegeben und leben dadurch auch weiter. Das finde ich immer ganz cool.
Das der Vorläufer des Upcyclings.
Absolut. Absolut. Und es hilft natürlich auch zum Beispiel, ich kenne einige Regimenter, die haben auch aus so verstorbenen Charakteren oder auch weil Leute einfach Bock drauf hatten, die haben Leihklamotten. Ne? Das heißt, wenn jemand zum Beispiel mal in so ein Regiment reinschnuppern möchte, je nachdem, fragt man halt an, hey, ich hätte Bock mal bei euch mitzuspielen, ich kann mir das nicht vorstellen. Und da fallen mir jetzt auf Anhieb 2, 3 Regimenter ein, die sagen, ja, kein Problem, wir haben hier eine Klamotte, die sollte dir ungefähr passen. Dann kannst du dir das erstmal angucken, bevor du dir die ganze Arbeit machst, bevor du da jetzt irgendwie entscheidest, eine super aufwendige Klamotte selber zu nähen. Guckst es dir erstmal an, die hast du hier, zieh mal an, komm mal mit und schau mal, ob das überhaupt A, dein Regiment ist, ob das überhaupt deine Art von LARP ist, ob dir die Welt gefällt.
Mhm. Ja. Ich glaube, einer der Ausstatter der größeren hat auch inzwischen eine Warhammer-Reihe rausgebracht. Spielt das eher in euer Feld, dass du sagst, ja, oh, jetzt kann man sich auch für vielleicht nicht ganz so viel krass Geld irgendwie da eine Grundausstattung holen?
Ja, also es gibt ja Leute, die sind unfassbar begabt beim Nähen und beim Anfertigen. Es gibt Leute, die haben mehr Zeit in ihrer Freizeit, welche, die haben weniger Zeit in ihrer Freizeit. Und das ist halt ein schöner Weg, um da kein allein durch Zeit und Talent irgendwie ein Gatekeeping zu erreichen. Mhm. Also das ist schon sehr cool. Und ich aus meiner persönlichen Erfahrung kann sagen, es ist auch immer gut, noch eine Zweithose dabei zu haben. weil gerade bei soldatischen Aktivitäten leiden die Klamotten doch sehr. Und da einfach noch mal eine Ersatzhose oder vielleicht irgendwie ein zweites, drittes Hemd dabei zu haben, wenn das erste halt im Sommer schön durchgeschwitzt ist oder so. Das ist schon sehr cool, dass man diese Dinge mittlerweile erwerben kann und damit vielleicht auch eine vorhandene Klamotte ein bisschen aufstocken kann oder eben den Einstieg ins Hobby ein bisschen erleichtern kann.
Ja, die Tendenz geht zur Zweithose, definitiv.
Ja, absolut.
Auf jeden Fall.
Obwohl, nach meiner letzten Con brauche ich eher zwei Stiefel.
Oh.
Naja.
Habe ich auch schon. Ganz ehrlich, ich fühle das sehr.
Mhm. Ja, das stimmt. Wir sind auch nicht mehr in der LARP-Generation, dass wenn man sich einmal umzieht, das Umfeld denkt, ich würde einen neuen Charakter spielen.
Mhm. Ja.
Das ist ganz praktisch.
Nee. Also gerade bei sehr kampflastigen Cons, ne, wenn man dann wirklich voll geschwitzt irgendwie da vom Feld nach Hause kommt, dann ist es auch einfach ein Gesundheitsrisiko, sich dann nicht trocken zu legen und sich einen zweiten Satz Klamotten anzuziehen. Also das ist schon wichtig.
Das heißt also, falls jemand mal Interesse hat, in Warhammer reinzuschnuppern, dürfen wir diese Personen vertrauensvoll an euch weiterleiten?
Ja, also ich bin ja Orga bei einem Lager von Imperialen. Ich muss sagen, wir haben eine wirklich lange Warteliste, weil das Setting immer mehr Begeisterung hervorruft und die Leute immer mehr Bock haben, das zu spielen. Natürlich versuchen wir das immer so fair wie möglich zu machen. Aber wenn wir halt jetzt schon wissen, okay, nächstes Jahr haben wir wieder 20 Leute auf der Warteliste, sage ich immer vorsichtig, bitte sprecht mit uns, bevor ihr anfangt, euch eine aufwendige Klamotte zu machen. Weil nichts ist trauriger oder deprimierender, wenn man irgendwie ein halbes Jahr bastelt und da coole Sachen macht und dann hinterher vielleicht kein Ticket zu kriegen.
Achso, du redest jetzt von den Tickets. Ich meine, generell, wenn jemand sagt, ich würde gerne anfangen, vielleicht in diesem Universum zu spielen. Das heißt, das ist ja nicht immer nur Con gebunden, sondern zu sagen, also ihr habt ja wahrscheinlich auch kein Alleinrecht darauf, zu sagen, wer darf jetzt Warhammer-Charaktere sich machen und wer nicht.
Genau.
Aber ich dachte, wenn jemand Fragen hat oder jemand sagt, also manchmal ist es ja nett, auf Menschen zurückgreifen zu können, die damit schon ein paar Jahre mehr Erfahrung haben.
Ja, absolut, absolut. Also es gibt auf jeden Fall den einen oder anderen Discord-Server, den ich dann weiterleiten kann, wo ich sagen kann, hey, hier findest du Gleichgesinnte, tausch dich aus, komm mit den Leuten ins Gespräch. Auf jeden Fall, also sehr gerne. Es ist ein cooles Setting, es macht Spaß.
Alex, ich wäre fragenlos glücklich. Wie sieht es mit dir aus?
Ich auch, Tom.
Hast du letzte Worte, liebe Kerstin?
Berühmte letzte Worte.
Deus Sigma.
Meine wären Heresy.
Also mein Mann wird es doch nicht kommen lassen.
Ich sehe nur Heretiker.
So, oh, Tom, du hast eine ganze Folge lang nicht Heretiker
geschrieben. Ja, ich hab hart geschwiegen dazu und mir jedes Mal gedacht, Heretiker. Brennen. Die müssen alle brennen.
Genau, an die Zuhörenden, ich habe nichts rausgeschmissen, bis auf dieses, nein, ich lasse das drin.
Ja, ja.
Gut. Alles klar. Liebe Kerstin, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Und ja, danke schön für euer Vertrauen. Ja.
Na klar. Ich glaube, wir werden bald eine Folge zu der Götterwelt des Warhammer Fantasy mal machen. Das bietet sich nämlich, glaube ich, sehr an. Mhm. Und noch ein kleiner Teaser. Im Dezember wird es eine Live-Folge geben, vermutlich auf Twitch. Wir werden es rechtzeitig ankündigen. Wir sind gerade in den letzten Zügen und ihr werdet es erfahren.
In den letzten Zügen sind wir immer. Du meinst in den letzten Zügen der Vorbereitung?
Das auch.
Oha.
Das auch.
Ich dachte so, Siechtum des Teams auf jeden
Fall. Was? Heresie? Nein.
Da hat doch Nörgel seine Finger im Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Ich wusste, dass das kommt. Papa Nörgel beschützt.
Genau, der Tom freut sich schon riesig drauf, live wieder dabei zu sein.
Yes,
not. Aber, genau.
Gut.
Das dazu. Okay.
Ja.
Dann
in dem Sinne.
Danke fürs Zuhören an alle da draußen.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass ihr dabei wart.
Bis dann.
Bis bald. Und
tschüss.
Ciao.
Bei Fragen, Wünschen, Anliegen oder dem Link zum Discord schreibt eine Mail an alleslab@posteo.de. Wenn ihr uns supporten wollt, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns auf den jeweiligen Plattformen 5 Sterne. Und wenn ihr uns einen Kaffee spendieren wollt, könnt ihr das gerne unter ko-fi.com/alleslab tun. Wir freuen uns darüber sehr.